Reise gegangen, dabei mindestens zweimal fast gestorben, und hat so, also so richtigen Leidensweg eigentlich hinter sich und steckt dann immer noch in der Gefangenschaft. Und erster Punkt so an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob ihr das Setting manchmal kennt, da kommt das eine, die eine schlechte Nachricht und dann kommt noch die nächste schlechte Nachricht. Und dann denkst du, aber jetzt, Gott, jetzt ist doch mal endlich vorbei. Und dann kommt die nächste schlechte Nachricht. Nächste schlechte Nachricht für Paulus: Du musst wirklich in die Gefangenschaft. So, die Reise war jetzt nicht irgendwie nur ein schöner Ausflug, den du knapp überlebt hast, sondern du musst wirklich in die Gefangenschaft. Und in dieser Gefangenschaft schreibt Paulus jetzt an die Philipper, die nah an seinem Herzen sind, und öffnet sich so ein bisschen. Paulus schreibt da, und ihr könnt mitlesen: Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Und die erste Perspektive auf ein Leben ohne ich mir mein ist, das Gute in den schlechten Umständen suchen und erkennen. Paulus ist da in diesem Gefängnis, ist da angebunden und hat, wer weiß, was durchlebt und sieht trotzdem das Gute, was dadurch entsteht. Ich weiß nicht, welche Situationen bei dir sich schlecht anfühlen. Ja, vielleicht ist es die finanzielle Situation. Und ich behaupte, dass es in jeder schlechten Situation auch das Gute gibt. Eine göttliche Perspektive auf diese schlechten Umstände, die du gerade durchlebst. So ein Beispiel. Corona war eine total schlechte Situation. Wir mussten hier mit Maske sitzen, mit mehr Abstand. Wir alle hätten gar nicht reingepasst in den Raum, wie wir jetzt sind. Und wir hätten nicht singen dürfen und so weiter. Ganz, 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 ganz viel Schlechtes. Und in dieser Zeit, und jetzt kommt das Gute, die Paulus-Perspektive, das Gute, das Göttliche, was Gott da rein sät auch. Wir durften in dieser Zeit erkennen, was wir für technische Möglichkeiten haben, um das Evangelium weiter zu verbreiten. Wir durften erkennen, wie wertvoll persönliche Gemeinschaft ist. Ey, und wir durften erkennen, wie wichtig der Kaffee nach dem Gottesdienst ist. Ja? Okay? Also, ey, öffnet mal eure Perspektiven dafür. Wenn du in finanziellen Schwierigkeiten bist, dann kann das bedeuten, dass du irgendwo anders mal zum Mittagessen dich mehr oder weniger vielleicht sogar einladen musst, wenn ganz, ganz hart auf hart kommt. Und vielleicht entstehen dann Freundschaften, wo du nie gedacht hättest, dass das eine Freundschaft ist. Wenn du Stress auf der Arbeit hast, wenn du da wirklich so zwischen zwei Lagern bist, ey, vielleicht trainiert Gott dich dann an dieser Stelle, ein Friedensstifter zu sein. Nicht jede schlechte Situation ist per se einfach nur schlecht und das ist blöd und die Zeit muss vorbeigehen. Nein, in dieser Zeit, in dieser schlechten Zeit, kann Gott schon was Gutes gesät haben und kann etwas Gutes säen. Und das ist Paulus' Perspektive darauf. In der Gefangenschaft, ey, da breitet sich durch die Gefangenschaft von Paulus das Evangelium aus. Und vielleicht siehst du das jetzt in deinen schlechten Situationen nicht. Dann lade ich dich ein, nach der Predigt, sonst bist du nicht mehr bei den Gedanken bei mir, nach der Predigt mal so deine Vergangenheit auch mal Revue passieren zu lassen. In wie vielen schlechten Situationen im Nachhinein Gott was Wunderbares dadurch gewirkt hat. Auch wenn die Situationen an sich erstmal schlecht waren. Ja? So, das ist die erste Perspektive. Und die zweite Perspektive, die Paulus da aufmacht, ist, dass Gottes Botschaft befeuert wird. Ja? Durch diese schlechten Sachen wird sogar Gottes Botschaft noch befeuert. Ja? Und zwar durch den einen Schritt, und da müssen wir jetzt genau lesen. Paulus sagt nämlich nicht: Dadurch, dass ich jetzt Kontakt mit der kaiserlichen Garde hatte, konnte ich alle bekehren. Sagt Paulus da nicht. Er sagt nur: Das Evangelium wurde befeuert, das Evangelium breitet sich weiter aus, dadurch, dass sie wissen, warum ich gefangen bin. Das ist nichts Großes, oder? Die kaiserliche Garde weiß nur jetzt, die wissen jetzt alle Bescheid, warum Paulus gefangen ist. Das ist keine Wahnsinnsbekehrungsleistung, das ist kein Wahnsinns Ausgießen des Heiligen Geistes. Aber wir in unserem Denken, in unserem Alltag meinen oft, das Evangelium breitet sich doch nur aus, wenn wir jetzt wenn sich jetzt ganz viele Leute bekehren, wenn ganz viele Leute zu Jesus hinführen. Und der Schritt, und so, also dass das Evangelium sich ausbreitet, das sind so einzelne Schritte. Und der erste Schritt ist mega klein, den beschreibt Paulus. Und zwar einfach nur, die anderen wissen Bescheid. Die anderen wissen Bescheid, wo du Sonntag hingehst. Die wissen Bescheid, dass du betest vorm Essen. Ey, du musst deinen Arbeitskollegen, du musst die nicht bekehren direkt. Du musst denen nicht sagen, du musst denen nicht alles erklären. Du darfst einfach nur sagen, ja, ich glaube an Jesus. Ciao. Das reicht, das ist der erste Schritt. Alles andere, ganz ehrlich, alle anderen weiteren Schritte, das wird Jesus bewirken, das wird der Heilige Geist bewirken. Lass uns da ein bisschen entspannter sein. Ich glaube, wir sind oft da so ein bisschen unentspannt. Wir wollen direkt, dann wollen wir alle die perfekten Argumente haben und so. Ich glaube, dass der erste Schritt ist, wie bei Paulus, die kaiserliche Garde weiß Bescheid. Die konnten aber auch ehrlich gesagt nicht groß anders, die waren gefesselt an Paulus. Aber die wissen einfach Bescheid. Und dadurch breitet sich schon das Evangelium aus. Lass uns in Issum, in der Umgebung, das ist mein Traum, dass hier sich das Evangelium weiter ausbreitet. Und der erste Schritt dazu ist leicht. Der erste Schritt ist einfach nur, deine Umgebung weiß Bescheid, dass du ein anderes Mindset hast vielleicht als sie, dass du an einen Erlöser glaubst, dass du in den Himmel kommst und dass du weißt, dass du erlöst bist und wo du Sonntag hingehst und vielleicht, dass du zu den Pfadfindern gehst. Ja, und dann kommt vielleicht die Nachfrage, hey, von der katholischen Kirche? Nee, von der freien Kirche. Okay, was macht ihr da so? Und dann geht's los. Ey, und dann glaube ich, dass der Heilige Geist dich zurüsten wird. Ja, okay. Und das Zweite, was da so befeuert, ist, dass Paulus sagt, das Vertrauen der Geschwister ist gestiegen durch die Situation, dass Paulus im Gefängnis ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du mal drüber nachdenkst. Paulus ist im Gefängnis und dadurch steigt das Vertrauen. Eigentlich müssten die doch alle eingeschüchtert sein. Wenn ich morgen hier ins Gefängnis muss, weil ich hier auf der Bühne was gesagt habe, mal angenommen, dann hätte Ralf, glaube ich, nächste Woche ziemlich Schiss, auf die Bühne zu gehen. Es würde ihn nicht unbedingt beflügeln. Nehme ich mal einfach so an, ja? Okay? Und genauso muss es doch für die anderen gewesen sein. Ey, Paulus wird gefangen genommen, weil er Jesus verkündigt. Und jetzt gehen die erst recht auf die Straße. Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Inspiration, die da einkehrt. Für das Evangelium lohnt es sich zu leiden. Es lohnt sich zu leiden dafür, dass ich anderen von Jesus erzähle. Wir haben eine Mentalität manchmal, dass wir nur die positivsten Begegnungen erzählen. Wir erzählen von der Begegnung mit unserem Arbeitskollegen, unserer Arbeitskollegin, wo wir dann beten konnten und der Arbeitskollege hat es schön angenommen. Es war toll. Und das erzählen wir dann gerne, davon geben wir gerne Zeugnis. Und was ist mit all den Begegnungen, wo du dich danach richtig schlecht gefühlt hast? Wo du gemerkt hast, ey, das haben die abgelehnt. Dafür hast du gelitten für das Evangelium. Dafür, dass du von Jesus erzählt hast. Das erzählt man lieber nicht, oder? Weil das ist ja für einen selber nicht schön. Aber wäre das nicht eigentlich ein Gedanke, dass wir mehr und mehr davon erzählen, auch wo wir von Jesus erzählen und das nicht gelingt? Wo es nicht ankommt? Und wir mal ganz ehrlich sind und so ehrlich, wie Paulus auch wirklich dafür im Gefängnis war und das andere inspiriert hat, glaube ich auch, dass die ehrlichen Geschichten, das ist ein Wert von uns, echt sein, ja, lass uns darüber ehrlich sein, dass man manchmal für Leute betet und die sagen, hey, ich will das aber gar nicht. Okay, aber das ist auch ein Standing. Wir werden auch fürs Evangelium manchmal abgelehnt. Lass uns nicht die perfekten Story erzählen und lass uns nicht unsere Geschichten manchmal verschönen, sondern die ehrlich und authentisch erzählen, so wie sie wirklich sind, mit Gefängnis und alles, was dazu gehört. Ja. Trotz dieser Befeuerung, von der Paulus da spricht, war die Verkündigung nicht lupenrein. Und das verschweigt er nicht. Ja? Also das, was die anderen von Jesus erzählen, das machen die nicht aus perfekten Motiven. Hört genau zu. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden. Doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, damit ist die göttliche Liebe gemeint, die Gott in ihm bewirkt, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird, und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Krass, oder? Also, ich könnte mich nicht so freuen, wenn andere mir schaden wollen damit, was sie sagen. Ja? Freude am Dienst anderer, das ist die dritte Perspektive, die Paulus so hat. Und da ist das Ich wieder ganz klein beim Paulus. Ey, der sagt, ist mir doch egal, ob die mir schaden wollen. Die folgen einem viel, viel größeren Ziel. Die folgen nämlich dem Ziel, also indirekt, ohne dass sie es wollen, die verkünden Jesus, ey, und das ist wunderbar. Ob sie mir jetzt schaden wollen oder nicht. Und ich glaube, wir müssen auch oft uns selbst in der Gemeinde weglassen. Freust du dich über den Dienst von anderen? Ja, wenn es so läuft, wie ich mir das vorstelle, freue ich mich darüber. Wenn die Lieder mir was gegeben haben, freue ich mich darüber. Also, wenn die Moderation zu meinen Vorstellungen gepasst hat, freue ich mich darüber. Und Paulus' Perspektive ist eine andere. Paulus sagt, nein, die haben Christus verkündet, ich freue mich darüber. War nicht mein Stil, war vielleicht haben die es sogar als aus Rivalität gemacht. Ist okay, die haben Christus verkündet, ja? Wäre das nicht eine starke Perspektive für uns als Gemeinde? Wenn ich sage, ey, da werden ältere Lieder gespielt oder neuere Lieder. Da ist mal eine Predigt, die ist ein bisschen monotoner. Da ist mal eine Predigt, die ist mir zu turbulent, so wie die vielleicht jetzt oder so. Keine Ahnung. Ja? Mal so und mal so. Aber in jedem Fall wird Christus verkündet. Ich freue mich, an dem Reich wird gebaut. Kann ich mich wirklich darüber freuen, wenn andere den Dienst auch so ausführen, wie ich es mir nicht vorstelle? Und jetzt gehen wir mal ein bisschen globaler. Kann ich mich über sehr charismatische Gemeinden freuen, die aber dennoch Christus verkünden? Oder sage ich, nee, also das geht gar nicht. Nee, also so nicht. Oder ganz strenge Brüdergemeinden, nee, also nee, da ist ja absolut kein Geist, das geht ja gar nicht. So, ne? Kann ich mich darüber freuen? Kann ich mich über die Erweckungsbewegungen freuen, die zum Beispiel bei der ICF geschehen? Kann ich mich darüber freuen, über die große Folgerschaft von dem Gebetshaus in Augsburg, auch wenn das nicht meinem Stil entspricht, kann ich mich darüber freuen, auch ganz ehrlich und authentisch freuen, dass einfach viele ukrainische Flüchtlinge in russlanddeutschen Gemeinden ankommen, weil das einfach deren Sprache ist und ich nicht sage, okay, aber da lernen die aber nur das halbe Evangelium kennen oder sowas. So kann ich mich darüber ganz ehrlich und authentisch freuen. Paulus tut es und ich wünsche mir, dass wir das auch können und ich predige da auch zu mir selber, ja? Okay. Willst du dich auch in Zukunft über den Dienst von anderen freuen? Paulus sagt nämlich nicht nur, ich freue mich, sondern er schiebt auch hinterher, ja, ich will mich darüber auch noch freuen. Er setzt so eine Zukunftsperspektive, das heißt, ob ich mich über was freue, ist mindestens zu einem Teil eine Entscheidung. Also willst du dich über den Dienst von anderen freuen, global auch, wenn es nicht unbedingt das ist, so wie du dir das vorstellst. Dieser letzte Absatz, ich werde mich auch immer noch freuen, steht aber auch mit dem nächsten Vers zusammen. Da sagt Paulus, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Damit ist die Rettung aus der Gefangenschaft gemeint. Weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Zwei Perspektiven, warum sich Paulus da jetzt so sicher ist. Einmal die Fürbitte, es beten andere für ihn, deswegen weiß er, er wird aus dieser Gefangenschaft kommen. Und das andere, Gottes Geist ist mit ihm. Weißt du, dass Gottes Geist mit dir ist? Wenn du dich bekehrt hast, ist Gottes Geist mit dir. Und er redet zu dir und er sagt dir auch, er lässt dich spüren, ob du am richtigen Fleck noch bist. Und Paulus weiß, ich bin am richtigen Fleck hier im Gefängnis, da bin ich an der richtigen Stelle. Und die Fürbitte ist etwas, ja, gefühlt hat man das immer mit dabei. Aber das Gebet, also die Fürbitte, die verändert mehr, als wir oft meinen. Paulus sagt, es hängt, also es ist ein Standbein neben dem Heiligen Geist. Überlegt euch mal, also da ist eine Wirkung ähnlich des Heiligen Geistes in dieser Fürbitte mit drin. Betest du für andere? Und wenn ja, wofür genau? Manchmal habe ich das Gefühl, wir beten für die oberflächlich einfachen Sachen. Okay? Das können sowas sein wie, ja, der oder der hat eine Prüfung, lass mal dafür beten. Okay, beten wir dafür, dass es gelingt? Okay, es gelingt, schön. Ich glaube aber, dass die Fürbitte, und da könnt ihr mal Jakobus 5 oder 1. Johannes 5 durchlesen, da geht es darum, dass wir für die Sünden und Arbeitsschwerpunkte der anderen beten. Und dann geht es ans Eingemachte. Das sind diese Berge, diese eingefahrenen Rillen in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, wir kommen da niemals wieder raus. Und an diesen Punkten brauchen wir die Fürbitte. An den Punkten, wo es wirklich hart auf hart kommt. Das sind, ja, Prüfungen, das ist super. Ich will das nicht kleinreden. Ja, lass uns trotzdem für die Prüfung der anderen beten. Aber lass uns auch für die wirklichen, ganz persönlichen Challenges und Herausforderungen der anderen beten. Da, wo wir meinen, dass es keine Veränderung im Leben geben kann, weil wir einfach so festgefahren sind, weil ich nun mal so bin, weil ich mich sowieso nicht ändern kann oder weil die Situation sich sowieso nicht ändern kann. Gott spricht davon, dass wir Berge versetzen können mit unserem Gebet, ja? Ich glaube, dass in der Fürbitte eine besondere Kraft ist. Lass uns gemeinsam den Berg angehen. Lass uns gemeinsam gegen den Berg anbeten, der in deinem Leben ist. Diese eingefahrenen Rillen, was auch immer du da für ein Bild für dich vielleicht vor Augen hast. Aber das sind, nimm da jemanden mit rein. Nimm deine Kleingruppe mit rein. Wenn das zu viele sind, nimm eine andere Person, dein Mentor, dein Mentoring oder was auch immer. Nimm jemand anderen mit rein und lass uns füreinander beten. Ja? Okay. Und jetzt kommt es hart auf hart. Wenn ihr denkt, das waren jetzt schon schwierige Perspektiven und der Doppelpunkt ist groß für euch, dann kommt jetzt der schwierigste Punkt von allem. Jetzt geht Paulus nämlich ans Eingemachte. Und zwar macht er deutlich, okay, aber eigentlich, auch wenn er sich sicher ist, dass er aus dem Gefängnis kommt, eigentlich ist das nicht der Punkt. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Sicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Ey, für Paulus ist beides okay, ob er lebt oder stirbt. Ist das für dich auch beides okay? Ob du lebst oder stirbst? Paulus hat dieses krasse Vertrauen, wo ich hin will, wo ich euch gerne mitnehmen möchte hin. Ja? Dieses krasse Vertrauen, dass es bei Gott, wenn wir sterben, dass es da wirklich besser ist. Dass es wirklich der Ort der Zufriedenheit ist und dass wir wirklich gerettet sind, dass da wirklich keine Verurteilung mehr auf mich wartet. Er sagt, es wäre das Beste, superlativ, es geht nicht besser. Glaubst du das auch? Glaubst du das auch, dass das auf dich wartet oder zweifelst du vielleicht so ein bisschen daran, ey, das kommt da wirklich das Beste? Wenn ich jetzt rausgehe, vom Auto erwischt werde, verpasse ich da nicht irgendwie was? Hätte da nicht noch was sein können? Und bist du gewiss, dass du bei ihm bist? Das ist die Perspektive 4. Vertrauen bis in den Tod hinein. Und diese Perspektive ist, glaube ich, ein Game Changer. Wenn wir diese Perspektive annehmen können und sagen, ey, das Beste kommt noch. Und wenn ich jetzt sterbe, dann verpasse ich nichts. Was soll dir noch Angst machen auf dieser Welt? Was soll da noch kommen? Mal ganz ehrlich. ey, Atomkrieg, ja, pff, wenn ich sterbe, dann bin ich doch bei Gott, ist doch das Beste. Ey, ich fühle nicht so, aber ich will so fühlen wie Paulus. Was kannst du tun, um diese Perspektive zu kommen? Wie gesagt, es ist nur ein Doppelpunkt, aber der erste Schritt ist ganz sicher, dass Gott dir, dass du Gott bittest, dass er diese Perspektive tief in dein Herz einpflanzt, dass er das wachsen lässt, dass er dir zeigt, dass es wirklich das Beste für dich ist, wenn du jetzt sterben würdest. Boah, das klingt hart, oder? Das ist etwa nichts, was man hören möchte. Aber lass uns da die Perspektive von Paulus doch mal annehmen. Ey, wenn wir jetzt sterben würden und du an Jesus glaubst, du umgekehrt bist zu ihm, dann bist du bei ihm. Und dann kann nichts auf dieser Welt mehr dir Angst machen. Dann ist auch vollkommen egal, wie hoch die Stromrechnung ist. Ja? Muss sich jemand anderes drum kümmern. Bist du dir gewiss, dass du erlöst bist? Wisst ihr, wenn du dir nicht sicher bist, ob du wirklich bei Gott sein wirst, dann unternimm Schritte. Weil in der Bibel steht ganz klar, wer glaubt und sich zu Jesus bekennt, seine Sünden bekennt, der ist gerettet. Schmeiß mal kurz den Bible-Server dran, Rudi. Ich habe nur gerettet eingegeben und ihr findet direkt tak, 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 einige Verse. Ist nicht schwer. 30 Sekunden Arbeit war das. Bible-Server gerettet. Und schon sind die Lügen, die der Teufel euch einpflanzen möchte, diese Unsicherheit, bin ich wirklich gerettet, werde ich wirklich bei Jesus sein, die sind dann weg. Lass uns das Wort Gottes dann nehmen und kämpfen. Weil Gott verspricht uns, dass wir bei ihm sein werden, wenn wir uns zu ihm bekennen. Und gleichzeitig, die Perspektive möchte ich nicht vergessen, Paulus sagt, es ist auch gut, am Leben zu sein. Ja? Es ist auch gut, dass wir alle heute hier sind. Denn wir haben einen Auftrag. Du hast einen Lebensauftrag. Du hast einen Auftrag von Gott bekommen, Menschen für ihn zu gewinnen, anderen Menschen zu dienen. Paulus' Auftrag war, den nichtjüdischen Völkern das Evangelium zu bringen. Was ist dein Auftrag? Jesus bezeugen? Okay, wie genau? Ich kann euch von mir erzählen, mein Auftrag ist es, in meiner Familie eine Familie zu gründen und in meiner Familie Glauben weiterzugeben und in einer Gemeinde zu arbeiten, die 100% authentisch Jesus bezeugt. Das ist mein Lebensauftrag. Und ich weiß, dass das diese Gemeinde ist. So, was ist dein Auftrag? Und dafür lohnt es sich zu leben. Egal wie die Strompreise werden. Pff, vollkommen egal, das beeinflusst den Auftrag nicht. Egal wie schwierig es wird, weil dein Auftrag ist größer. Das ist eine Lebensaufgabe, die Gott dir gegeben hat. Paulus zeigt uns, dass die wichtigste Nachricht der Welt befeuert werden kann. Er zeigt uns, dass es sich lohnt, auf den wesentlichen Auftrag sich zu fokussieren und sich auch über den Dienst anderer zu freuen, egal ob es jetzt meiner Meinung entspricht, meiner Vorstellung entspricht oder nicht. Paulus sagt, es hat einen Wert zu leben, nämlich wir haben einen Lebensauftrag bekommen. Egal wie die Umstände sind, egal wie die Finanzen aussehen werden, egal in was für einem Deutschland wir leben werden, wir haben einen Lebensauftrag bekommen und dafür lohnt es sich zu leben. Und es lohnt sich zu sterben. Wir brauchen uns nicht an unser Leben festklammern. Es kommt nämlich der Zeitpunkt, und das ist so gewiss wie alles andere, wo wir sterben werden. Damit möchte ich euch keine Angst machen, sondern es ist einfach hundertprozentig faktenbasiert, empirisch belegt, dass du sterben wirst. Aber dafür brauchen wir keine Angst haben. Vielleicht sagst du jetzt so, ah doch, ich habe aber Angst. Ich habe Angst zu sterben. Ich weiß nämlich nicht, was dann kommt. Da möchte ich dich einladen, jetzt mit mir zusammen zu beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns eine Perspektive über dieses Leben hinaus gibst, wenn wir dich bekennen. Ich möchte dir danken, dass du uns in deinem Wort zusprichst, dass es nach dem Tod weitergeht, dass es nach dem Tod das Beste noch kommt, dass wir mit dir in Herrlichkeit sein werden, dass es keine Tränen mehr geben wird, keine Trauer mehr geben wird, keine Angst, kein Klagegeschrei. All das wird fern sein und darauf wollen wir dir vertrauen. Wenn du jetzt noch nicht die Überzeugung hast, dass du mit Jesus unterwegs bist, dann möchte ich dich einladen, jetzt in Gedanken mir nachzusprechen. Himmlischer Vater, hier bin ich. Du kennst meine Schuld, du kennst das, was mich von dir trennt. Ich möchte mein Leben in deine Hände legen. Ich möchte, dass die Vergebung, die Jesus am Kreuz bewirkt hat, in Anspruch nehmen, sodass mich keine Sünde mehr von dir trennt. Ich möchte ganz zu dir gehören.
Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Herr, weise du mir deinen Weg. Zeig mir die Welt mit deinen Augen. Und ich erkenne, was dir wichtig ist. Gebrauche mich in dieser Welt. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt, ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein, ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Herr, zeige du mir deinen Plan. In meiner Schwachheit lass mich glauben. Und wenn ich falle, heb mich wieder auf. Gebrauche mich in dieser Welt. Ein Leben gegeben für den